Wir sind erneut von Herzen dankbar. Gott dankbar, dass wir zusammenkommen dürfen, dass noch Gnadenzeit ist, dass wir uns noch ungestört versammeln dürfen. Auch dafür sind wir dankbar. Stellt euch vor, wir hätten einen gemieteten Saal irgendwo in der Stadtmitte. Wo wollte man da Posaunen spielen lassen? Wo wollten wir die Autos abstellen? Wo wollten wir die Leute bedienen mit Essen und mit Trinken? Wo wollten wir sie schlafen lassen? Gott hat für alles in ganz wunderbarer Weise gesorgt.
Amen.
Auch dafür danken wir ihm von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Und ihr, die ihr so in kurzer Zeit in Massenquartieren untergebracht werdet, freut euch umso mehr und seid dankbarer, wenn ihr wieder zu Hause ankommt. Also hat es doch eine sehr wohltuende Wirkung. Und auch dafür wollen wir dem Herrn von Herzen danken. Wir freuen uns, dass ihr kommt. Wir freuen uns, dass Gottes Wort euch so viel wert ist. Es ist uns kostbar geworden. Ich weiß nicht, was wir noch tun würden ohne dieses Wort. Es ist unser Leben geworden. Wir wollen auch nicht übersehen, dass dienende Brüder in unserer Mitte sind, aus Belgien, aus Frankreich, aus der Schweiz, aus Österreich, aus Polen und vielleicht noch aus anderen Ländern. Gott möge euch besonders segnen. Am Ende werden wir dann Grüße an alle mitgeben und wir freuen uns schon auf die Herbstkonferenz am ersten Wochenende im Oktober und hoffen, dass Gott noch mächtiger in unserer Mitte sein wird. Und wir gehen von jedem Mal zum anderen Mal mit neuer Zuversicht, dass Gott Größeres tun wird, wie er schon getan hat. Wenn man so beim Vorübergehen die einzelnen Zeugnisse hört, dass der Herr noch herausruft aus Kirchen, aus Freikirchen und sein Wort offenbart, dann freut man sich neu mit jedem, der Gott erlebt. Alle, die neu hinzukommen, heißen wir ganz, ganz herzlich willkommen in dem teuren Namen des Herrn. Ein Bruder sagte so zutreffend, ich habe die wahre Gemeinde Gottes gesucht. Und dann folgten die Worte, jetzt habe ich sie gefunden. Möchten wir doch diesem Zuspruch oder dieser Würde Genüge tun, dass wir wirklich als Gemeinde Gottes auch von Gott betrachtet würden, dass wir in seinen Augen wirklich als seine Gemeinde betrachtet werden können. Ich glaube, dass wir sind. Und wir sind auch ehrlich genug, wie ich heute Vormittag schon sagte, dass wir noch nicht da sind, wo Gott uns hinhaben möchte. Aber wir haben einen solchen Zug in uns, einen solchen Drang, ein Verlangen, dahin zu kommen. Und Gott wird es stillen. Wir haben eine Sehnsucht danach, dass der Name des Herrn noch einmal zu Ehren kommt, dass er noch einmal verherrlicht wird. Nach dem Wort der Schrift, verherrliche deinen Namen. Und die Antwort kam, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn abermals verherrlichen.
Amen.
Möge dieses abermals mit dem noch einmal zusammentreffen. Aus dem Hebräer 12, Gott spricht noch einmal, werde ich nicht nur den Himmel, sondern Himmel und Erde bewegen. Noch einmal. So hat es auch Simson damals gesagt. Und so sagen wir es heute. Doch wir sind dankbar für solche Versammlungen. Und wir merken, dass der Geist Gottes manchmal nach links und nach rechts ausholt. Und später stellt man fest, das war so zutreffend, Da waren Einzelne, für die war es notwendig, dass sie hören, was gesagt wurde. Und wir mögen uns manchmal wundern, ja, mussten links und rechts ausgeholt werden. Doch Gott weiß alle Dinge, er kennt die Bedürfnisse der Einzelnen und er geht darauf ein. Wir sollen wissen, er kümmert sich um jeden Einzelnen, um dich, um mich. Er weiß, was wir benötigen. Mir fiel noch das Wort ein in Verbindung mit der Taufe. Da steht so schön in Apostelgeschichte Kapitel 2, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Es ist einfach miteinander verbunden. Die nun sein Wort annahmen, die seinem Worte Glauben schenken, die es ernst nahmen, was er gesagt hat, die ließen sich taufen. Und so sind wir auch für alle dankbar, die sich heute taufen ließen, und wünschen euch Gottes besonderen Segen. Und wir hoffen, dass alle anderen, die noch einen Kampf bestehen haben, dass auch sie darin als Sieger hervorgehen und einfach Gott und Gottes Wort respektieren und an erste Stelle setzen und weder auf sich noch auf andere Menschen hören, sondern mit unserem Herrn sprechen. Also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Kein Mensch wird bereuen, wenn er den Willen Gottes getan hat. Im Gegenteil, es steht im Hebräerbrief geschrieben von unserem Herrn, deinen Willen zu tun bin ich gekommen, o Gott. Und deshalb sagte, in der Buchrolle steht von mir geschrieben. Genauso ist das mit uns. Er sagte damals in seinem Fleischesleibe, als Menschensohn, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Dasselbe sagen alle Söhne und Töchter Gottes, solange sie hier noch im Fleischesleibe sind. Dein Wille geschehe. Amen. Und sofern uns der Wille Gottes offenbart wird, kommt der Gehorsam hinzu und wir dürfen mit Freudigkeit tun, was er uns geboten hat. Ihr Lieben, wenn ich daran denke, wie schwierig es uns gemacht wird, dem Herrn zu dienen und die Verkündigung hinauszutragen, alle anderen haben im Vergleich zu uns eine sehr leichte Sache. Die ganze Welt jubelt ihnen zu, der Teufel wirft ihnen keine Knüppel zwischen die Beine. Die großen Evangelisten mit Ruf, Rang und Namen haben alle Mittel der Erde zur Verfügung, um ihre eigene Sache voranzutreiben. Und es scheint, dass wir in den Fußspuren der Propheten, der Apostel, in den Fußspuren unseres Herrn zu gehen haben und seine Schmach tragen müssen. Ich habe das oft gesagt. Wer meint, mit dem Herrn und dem Worte Gottes zu Ehren zu kommen, der hat sich getäuscht. Unser Herr sagt, ihr suchet noch Ehre bei Menschen. Und ich suche die Ehre, die vom alleinigen Gott kommt. Und er sagt, wie könnt ihr Gott dienen, wenn ihr von Menschen noch Ehre annehmt? Nur einem gebührt die Ehre. Und das ist unser Herr und Gott. Alle Propheten sind durch Missverständnisse, durch schwere Wege gegangen, wurden verfolgt, missverstanden und so weiter. Aber sie trugen den edlen Samen des Wortes Gottes. Und als ich heute Vormittag darüber sprach, dein Gott hat dich, o Gott, gesalbt, da dachte ich in Verbindung mit Evangelium Johannes 10, da steht, Gott sprach von denen, an die das Wort erging, ihr seid Götter. Und der Herr sagt, wie kann man dem Sohn, dem die Weihe erteilt worden ist, das dann streitig machen? Doch Wenn wir wiedergeboren wurden, sind wir göttlichen Geschlechts. Wir sind Söhne und Töchter Gottes geworden. Und Bruder Pesal hat einen ganz herrlichen Gedanken angeschnitten. Sind wir Kinder, so sind wir auch Erben. Amen. Wir wissen, rein im Menschlichen gibt es eine gesetzlich geregelte Erbfolge. Und dann sind so die Leute ersten Grades, die kommen dann automatisch laut Testamentsvollstreckung an ihr Erbteil. Aber sie müssen Verwandtschaft nachweisen. Sie müssen zu denen gehören, denen der Nachlass bestimmt ist. Wann ist das? Wenn wir echte Kinder sind, die sind immer Erben. Kann kommen, was will. Kinder sind Erben. Und so sind wir Kinder Gottes. Dann sind wir Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Macht euch also um das himmlische Erbteil keine Sorgen. Wir werden es aus Gnaden empfangen. Es gäbe manches zu sagen, was zur Klärung beitragen sollte. Aber ihr wisst, ich möchte auf irdische Dinge einfach nicht mehr eingehen, speziell deshalb, weil es sich nicht lohnt. Man kann versuchen, gerade zu biegen oder richtig zu stellen, so viel man will. Es wird immer Menschen geben, die böse Absichten haben, die Neid und Eifersucht in sich tragen und die nur darauf warten, um irgendetwas zu finden, über das sie den Mund aufreißen können. Aber irgendjemand, und nimmt das jetzt bitte nicht leichtfertig, aber es passt so schön hinzu, irgendjemand sagte, Gott hat nicht genug Gras auf Erden wachsen lassen, um jedem Ochsen das Maul zu stopfen. Und so ist das auch. Es gibt Menschen, die müssen immer etwas sagen. Natürlich nicht über sich, immer ich. Ich weiß nicht, warum so die Zielscheibe immer so ein bisschen mich da in den Mittelpunkt drückt. Aber wenn ich euch jetzt sage, haltet euch wirklich gut fest. Die Leute sind mir gram. Satan mag mich überhaupt nicht leiden, schon seit ganz langer Zeit nicht. Und das ist auch kein Wunder. Ich habe das hier auch schon mal gesagt. Wer ihm nicht begegnet und eine Auseinandersetzung mit ihm hat, der geht mit ihm in die gleiche Richtung. Und das sei ferne. Aber wenn es so weit kommt, dass Leute meinen Namen missbrauchen und eine große Annonce aufgeben, dass ich eine Dame suche, mit der ich Bekanntschaft machen möchte, und dann meine Telefonnummer noch reinschreiben und ich dann angerufen werde und wie aus den Wolken falle. Wenn das jetzt die falschen Brüder aus der Zeitung schneiden, wie mit dem Doktorartikel, und das Ding vergrößern, ja, was kommt dann dabei raus? Dann sagen sie zum Schluss, ja, ist der Mann überhaupt noch normal? Seht, ich muss alles über mich ergehen lassen. Es gibt nichts, was den Leuten nicht einfallen würde. Die lassen sich sogar die Sache was kosten. Und da rief eine ganz junge Dame an, ganz höflich, und sagt, ich tu's im Auftrage meiner Mutter. Der sagt, was denn? Ich weiß von nichts. Könnt ihr euch das vorstellen? So weit sind wir schon. Die Menschen überschreiten jedes Maß. Nicht die Ungläubigen, die haben Verstand, die haben benimm dich. Aber die Gläubigen werden vom Teufel geritten und wissen es nicht. Aber eins will ich euch sagen, wer aus Gott ist, wird auf das alles nicht hören. Ihr wird genau wissen, das sind Verleumdungen, die gehören einfach dazu. Und wie unser Herr alles über sich ergehen lassen muss, aber ich sage das noch einmal, wenn es passieren würde, wie mit der akademischen Auszeichnung, ein solch kleiner Artikel, zigmal vergrößert, in alle Welt gesandt, wenn das jetzt wieder passiert, ja was dann? Die falschen Brüder warten nur darauf. Und trotzdem darf ich von Herzen sagen, Gott segne sie. Ja, Schwester Rempel, du holst tief Luft. Dir wäre nicht schlecht dabei. Ich meine das so. Ich meine das von Herzen. Gott segne sie. Es dient mir zum Guten, zur Läuterung, zur Selbstprüfung. Gott lässt nichts zu, es sei denn, es dient uns zum Guten. Und wohl dem Menschen, der alles über sich ergehen lassen kann und trotzdem mit aufrichtigem Herzen allen den Segen Gottes wünschen kann. Wie Gott darüber denkt, das sei ihm überlassen. Eines weiß ich, Auserwählte werden Auserwählte nicht verfolgen. Wer zum Leibe Jesu Christi gehört, da steht geschrieben, dass ein Glied dem anderen Handreichung tut. Ein Glied ist dem anderen behilflich. Wenn wir zum Leibe des Herrn gehören, dann dienen wir einander mit der Gabe, die Gott uns gegeben hat. Und Paulus schreibt, der Herr hat uns nicht dazu gesandt, zu zerstören, sondern aufzubauen. Und auch Epheser Kapitel 4, Vers 11 lehrt uns, dass Gott die Dienste in die Gemeinde gestellt hat, um die Gemeinde zur Vollkommenheit zu führen. Und nachdem Gott uns die herrliche prophetische Botschaft geschenkt hat, dürfen wir sie verkündigen in dem Vertrauen, dass er alles herrlich hinausführen und wohlmachen wird. Ich möchte ein Wort lesen und dann wieder aus der Predigt Bruder Brennhams noch einige Zitate. Ich hoffe nur, dass alle geöffneten Herzens hier sind, glauben und vertrauen, aufnehmen und von Gott gesegnet werden. Ich glaube, auch in diesen Versammlungen hat Gott zu uns geredet, uns manches klarer werden lassen, deutlicher sehen lassen. Und auch dafür sind wir von Herzen dankbar. Offenbarung Kapitel 1. Offenbarung Kapitel 1. Hier steht in Vers 5 und 6 geschrieben: Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen der Toten und dem Herrscher über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat und uns zu einer Königsherrschaft gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Sein ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Seht, er kommt mit den Wolken, und sehen werden ihn die Augen aller, auch die, welche ihn durchstochen haben, und wehklagen werden um ihn alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Lasst uns noch einmal zum Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir für dein Wort, für die Erlösung, für jede Offenbarung, für die Rettung unserer Seele, für die Befreiung unseres Geistes, für die Heilung unseres Leibes. Wir danken dir, o Herr, dass du auf Golgatha den Schaden gut gemacht hast. Was durch Adam verloren ging, hast du zurückgebracht. Wir danken dir dafür. Ach, treuer Herr, wollest du jetzt mit deinem Geist über uns walten, über uns sein? Leite uns im Reden, im Hören. Ach, Herr, wirke in der Zeit, in der wir dein Wort vernehmen, das, was wir daraus hören, dass es göttliche Realität werden kann. Geliebter Herr, Wir danken dir für den schmalen Weg, den wir mit dir gehen dürfen, in übler und guter Nachrede, in Ehre und Schande, was immer kommen mag. Habe Dank, o Herr, dass du uns gewürdigt hast, die Schmach Christi zu tragen. Herr, dein Wort ist uns alles wert, und wir bitten dich, erhalte uns in deiner Gnade und in deinem Worte. Herr, schenk auch jetzt die Salbung deines Heiligen Geistes in einer solch mächtigen Weise, Herr, dass alle Niedergedrückten aufgerichtet, ja, dass die müden Knie und die schlaffen Hände gestärkt und erhoben werden, der glimmenden doch zur neuen Flamme angezündet wird durch das Feuer des Geistes. Und lass auch den Wind des Geistes wehen, damit das Feuer lichterloh brenne. Ach Herr, wir bitten dich, sei du in unserer Mitte, der Redende, der Wirkende. Herr, wir möchten niemanden sehen und hören als dich allein. Komm du zu deinem Recht. O Herr, möge das Blut des Lammes und das Wort Gottes und der Geist Gottes alles ausrichten, was noch geschehen muss, in, an und durch uns alle. Dir, dem lebendigen Gott, danken wir herzlich für alles. In Jesu Namen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Ich möchte noch aus dem Johannesbrief, 1. Johannes, Kapitel 5, von Vers 5 bis 8 lesen. 1. Johannes 5, 5 bis 8. Wer anders ist es, der die Welt überwindet, außer dem, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Dieser ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis ablegt, weil der Geist die Wahrheit ist. Drei sind es nämlich, die Zeugnis ablegen: der Geist, das Wasser und das Blut. Diese drei sind vereint. Darf ich mein Jackett ausziehen? Dankeschön. Wenn wir das Wort des Herrn so betrachten, darauf eingehen, dass Gott an alles gedacht hat. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber mich überwältigt es. Je tiefer wir in den Ratschluss Gottes geführt werden, umso mehr überwältigt es mich, wie klar, wie deutlich Gott sich ausgesprochen hat in seinem Worte, dass wir aus Gnaden zur Verfügung haben. Das Schöne ist, dass wir nicht daran deuten, sondern dass wir es einfach glauben, wie es geschrieben steht, und so aufnehmen und an uns wirken lassen. Drei sind es, die da Zeugnis ablegen: der Geist, das Wasser und das Blut. Wir wollen gar nicht näher darauf eingehen, aber der Geist Gottes überführt. Und dann ganz gleich, ob es sich hier um biblische Wassertaufe handelt oder um das Wasserbad im Wort, spielt keine Rolle. Beides ist notwendig, beides ist biblisch und beides ist richtig. Das Blut sowieso, das steht ja immer fest. Darin ist unsere Erlösung geschehen. Dadurch wurde der neue Bund rechtskräftig. Das Testament wurde rechtskräftig, als der Tod Jesu Christi, der es gestiftet hat, nachgewiesen wurde am Kreuz auf Golgatha. Mit dem Moment wurde das Neue Testament rechtskräftig. Und Paulus führt ja aus, dass ein Testament noch keine Wirkung hat, solange der, der es errichtet hat, noch lebt. Und das wissen wir alle. Aber mit Eintritt des Todes dessen, der das Testament gestiftet hat, geht doch alles, was er hinterlassen hat, auf die Erben über. Und daher das Wort Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Nicht erst in der Herrlichkeit. Schon hier dürfen wir alles in Empfang nehmen, was Gott uns in Christus bereitet hat. Auch das wollen wir zu Herzen nehmen. Es ist notwendig, dass wir diese biblische Ordnung und Fügung erkennen. Sonst wissen wir nicht, womit wir rechnen dürfen, was alles in dem Testament enthalten ist. Alles, was im neuen Bund geschrieben steht, schon aufgrund der Verheißungen des alten Bundes, ist rechtskräftig geworden mit dem Moment, als Jesus Christus, der Sohn Gottes, am Kreuz auf Golgatha starb. Und hier wird uns gesagt, wer anders aber ist es, der die Welt überwindet, außer dem, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist unser Herzensbekenntnis aus voller Überzeugung. Der Vater hat sich im Sohne geoffenbart. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Aus ihm sind wir als Söhne und Töchter herausgenommen und geboren worden, wie Eva aus Adam herausgenommen wurde. So ist die Braut aus der Seite Christi herausgenommen worden, ist ein Bestandteil von ihm, gehört zu ihm. Und deshalb glauben wir auch jedes Wort und nehmen jede Verheißung, die er darin gegeben hat, im Glauben von Herzen an. Ich möchte, ehe ich vielleicht noch zur Schrift zurückkomme, einige ganz wichtige Aussprüche aus der Predigt lesen, die wir ja schon in zwei Versammlungen betrachtet haben. Hier auf Seite 24 steht geschrieben, Blut war das wirksame Zeichen dessen, dass das Lamm gestorben war. Nicht gemacht der Glaube. Das Lamm starb wirklich. Der Heilige Geist ist ein wirksames Zeichen, dass Gottes Lamm für euch starb. Ihr habt den Beweis dessen selber empfangen, denn sein Leben ist in euch. Seht, kein gemachter Glaube, nichts. Kein gemachter Glaube, nichts, das man zur Schau trägt, keine Nachahmung. Es ist einfach da. Amen.
Amen.
Wir brauchen nicht zu pumpen. Wir brauchen nicht erstmal Anstrengungen vorzunehmen. Es ist da. Es ist in uns hineingelegt worden. Und der Geist Gottes legt über der bluterkauften Schar Zeugnis ab, dass göttliches Leben in sie hineingekommen ist. Darf ich fragen? Hände braucht ja niemand zu heben, aber mit Ja können ja alle im Chor antworten. Wer glaubt von Herzen, das ewige Leben empfangen zu haben? Amen, Amen, Amen. Wenn wir nicht glauben, dann sterben wir in unserer Sünde. Aber wenn wir glauben, dann sind wir vom Tode ins Leben hinübergegangen. Der Glaube ist das Transportmittel, nicht die Werke. Der Glaube an das vollbrachte Erlösungswerk Jesu Christi auf Golgatha. Nicht ein Glaube, sondern der Glaube. Der Glaube an Jesus Christus, unseren Herrn, an das vollbrachte Erlösungswerk. Auf Seite 29 steht, zuerst trat sein Prophet mit der Botschaft auf. Er identifizierte sich selbst mit seinem Propheten, indem er die Feuersäule unter sein Volk sandte. Danach ließ er Zeichen anbringen, damit sie unter das Blut kämen, denn er hatte das stellvertretende Opfer, das an ihrer Stelle sterben musste, angenommen. Das Blut war der Beweis, dass er euch in Gnaden ansah. Ihr habt die Botschaft gehört, an die Feuersäule geglaubt, das stellvertretende Opfer, das für euch dargebracht wurde, angenommen. Ihr wart unter dem Blut des Lebens, das für euch dargebracht wurde. Oh, welch eine vollkommene Sache! Ihr seid unter dem Blut, jetzt seid ihr unter dem Geist, unter dem Heiligen Geist. Ihr glaubt der Botschaft dieser Zeit, ihr glaubt der Kraft der Feuersäule, ihr glaubt und wisst, dass es so ist. Amen.
Amen.
Wir sagen Amen dazu. Wir haben erkannt, dass Gott in allen Zeitaltern etwas getan hat und dass er seinem Vorsatz treu geblieben ist. Ehe er etwas tut, offenbart er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten. Und wer einen solchen Gottesmann aufnimmt, der nimmt ihn auf. Und wer ihm glaubt, der glaubt Gott. Und so dürfen wir in dieser Zeit erfahren, wer die göttliche Botschaft, das verheißene Wort für diese Zeit aufnehmen und glauben kann, der hat darin schon den Beweis, dass der Heilige Geist ihn gezogen und es ihm geoffenbart hat. Denn niemand kann sich etwas nehmen, es werde ihm denn von Gott gegeben.
Amen.
Und ein Mensch muss zu Gott kommen und die Verbindung mit ihm aufnehmen, um diese Zuströmung von ihm zu bekommen. Das fällt uns nicht in den Schoß durch Lesen, das wird uns durch Offenbarung zuteil. So gewiss Gott seinen Knechten und Propheten alles offenbart hat, so gewiss muss das Gleiche denen geoffenbart werden, die das hören, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Und ich glaube, dass wir zu denen gehören dürfen. Hier wird die Feuersäule, das Licht, die Wolke, die übernatürliche Wolke, die schon im Alten Testament mit dem Volke Israel war. Als Saulus auf dem Wege nach Damaskus war, sah er plötzlich ein helles Licht, heller als die Sonne zur Mittagszeit. Er wurde von diesem Licht geblendet. Wir lesen in der Bibel, Gott wohnt in einem Licht, da niemand Zugang hat. Gott ist Licht. Und Jesus sagte sogar, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben.
Amen.
Den Gedanken haben wir heute Vormittag schon angeschnitten. Die in Finsternis saßen, haben ein helles Licht gesehen. Das Licht von der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das Wort ist ihnen aufgestrahlt, weil es geoffenbart wurde durch den Heiligen Geist. Wir alle, die wir mit dem, was Gott in unserer Zeit getan hat, vertraut sind, denken noch gern an den Januar. Es war genau der 24. Januar 1950, als Bruder Brenham im großen Kolosseum in Houston, Texas sprach und diese ungläubigen Fotografen und Kritiker da waren und geknipst haben, um dann am nächsten Tag Schreiben und Fotos präsentieren zu können. Und es geschah um Mitternacht, dass Mr. Ayers und Ted Kipperman, dass die plötzlich im Hotel waren und gerufen haben, wo ist der Mann William Brenham? Und wir haben ihn gefragt, Wissen Sie, dass über ihrem Haupt ein übernatürliches Licht war? Und er sagte, ich weiß es, das ist zum Zeugnis für euch, weil ihr nicht geglaubt habt, was ich gesagt habe. Und dann, weil es ja so ungewöhnlich war, musste es dem Haupt der Bundeskriminalpolizei übergeben werden, Dr. George Lacey. Und er hat schon am 29. Januar das Zertifikat ausgestellt. Keine Doppelbelichtung, keine Retusche, gar nichts. Das Licht war da. Hat William Branham das gemacht? Nein. Gott hat auf übernatürliche Weise Zeugnis abgelegt. Das ist mein Knecht, den ich mit meinem Wort gesandt habe. Damit hat es sich. Und wer Gott nicht glauben kann, soll ihn nicht später irgendwie beschuldigen, wenn er ihn verurteilt. Wenn Gott etwas tut, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu glauben. Denn dann haben wir es mit dem Zeugnis Gottes zu tun. Nicht nur mit Worten oder mit einem Evangelisten oder mit einem Mann Gottes. In dem Moment, wo Gott auf übernatürliche Weise Zeugnis ablegt, die nicht mehr beeinflussbar ist, weder vom Prediger, noch vom Propheten, noch von der Masse, von keinem beeinflussbar ist, sondern nur der Souveränität Gottes überlassen bleibt. Mit dem Moment fordert Gott von uns, dass wir unsere Schuhe ausziehen und Acht geben auf das, was gesagt wird, und begreifen, dass wir an heiliger Stätte stehen. Weil ich das hier jetzt so gerade sage, fällt's mir tatsächlich ein. In der Riesenversammlung jetzt auf dem letzten Trip durch Afrika kam das irgendwie über mich. Und ich habe diesen Gedanken angeschnitten, ganz demonstrativ, ich wusste gar nicht, was mir geschieht, habe ich meine Schuhe gepackt und sie ausgezogen und nach rechts und links geworfen, mitten in der Predigt. Ich habe natürlich weitergesprochen. Man kann ja Schuhe ausziehen und sprechen. Das geht also zugleich. Sie sind ja zwei verschiedene Bereiche. Und ich sage euch, es war ganz gewaltig. Es war so gewaltig, dass die Menschen begriffen haben, in dem Moment, wo Gott auf übernatürliche Weise Zeugnis ablegt, wie das im Dienste Bruder Brennens geschehen ist, dann ist das nicht mehr die Frage, meine Stellung zu einem Gottesmann, sondern meine Stellung zu Gott. Und das haben die meisten nicht begriffen. Die sagen, ja, wie denkst du über Brennen? Das ist gar nicht die Frage. Sondern glaubst du Gott? Das ist die Frage. Hast du begriffen, was Gott jetzt tut? Oder bist du in einem Boot, das gar nicht in die Richtung geht, in die Gott mit seinem Volke jetzt geht? Dürfen wir da nicht dankbar sein, dass der Herr uns diese Gnade geschenkt hat, von Herzen zu glauben? Natürlich, wir haben ja vorher auch geglaubt. Aber wenn dann die Bestätigung kommt, diese unbeeinflussbare Bestätigung Gottes, die von ungläubigen Kritikern dann zugegeben werden muss. Und die Gläubigen, was machen die? Die werfen das Bild mit der Feuersäule auf den Boden und sagen, das hat mir nichts zu sagen. Das hat mir nichts zu sagen. Und mit dem Moment, Bruder Russ, Bruder Schmidt war ja dabei, als das geschah. Und mit dem Moment können wir als Menschen nichts mehr ausrichten. Da ist am besten, man erhebt sich und geht seines Weges. Wer keine Ehrfurcht vor Gott und dem, was er tut, hat, der hat keine Chance. Das Erste ist Ehrfurcht vor Gott. Wie der Prophet Jesaja sagt, die da zittern im Gedanken an mein Wort. Ehrfurcht ist der Anfang der göttlichen Weisheit. So dürfen wir dankbar anerkennen, dass der Herr sich in unseren Tagen, wie zur Zeit Moses, zur Zeit des Anfangs des Neuen Testaments, auch jetzt wieder offenbart hat. Natürlich, die Welt hält uns für dumm. Die sagen, das sind die schlimmsten Fanatiker. wie es auf Gottes Erdboden gibt. Das könnt ihr mir glauben. So sprechen die über uns. Und wir fühlen uns glücklich. Dem Bruder Brenham sagte einer, du bist verrückt. Und dann sagte er, ja, ich fühle mich aber wohl dabei. Lass mich so, wie ich bin. Und ja, Amen, Amen. Wenn wir uns aber wohlfühlen in Gott, dann ist die Sache doch in Ordnung. Die Pein wird die anderen packen, wenn dann die Zeit kommt. Was hat der Herr damals gesagt? Ihr seid jetzt traurig und weint. Und die anderen freuen sich und lachen. Aber ich sage euch, eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Amen. Dann wird der Mund voll Lachen sein und die Zunge voller Ruhm. Amen. Preise unserem Gott. Da wird sich bestätigen, was der Volksmund sagt, wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Und so wird es dann auch sein. Hier steht dann weiter, geheiligt sein ist noch nicht das Zeichen. Das Blut allein ist noch nicht das Zeichen. Das Leben ist das Zeichen. Alles gehört dazu. Die Erlösung, die Rechtfertigung, die Heiligung. Aber dann das göttliche Leben in uns ist dieser Beweis. Es steht weiter hier. Das Leben ist der Beweis. Euer Leben ist dahin, ihr seid tot, euer Leben ist gestorben, ihr seid jetzt mit Christus in Gott verborgen, hinein versiegelt durch den Heiligen Geist. Die Gesinnung, die in Christus Jesus war, ist jetzt in euch. Christus, die Bibel und das Wort Gottes sind ein und dasselbe. Eine völlige Vereinigung. Gott in seinem Wort, Gott in seinem Volk, durch seinen Geist. Eine göttliche Harmonie wird hergestellt in seiner Gemeinde. Völlige Übereinstimmung mit seinem Wort. Und die Salbung des Geistes kommt ja auf uns, um das alles zu bewirken. Hier geht's dann weiter. Gott legte die Kraft direkt auf die Lippen Moses, damit er sein Wort aussprechen konnte. Was er aussprach, trat in Erscheinung. Amen. So bekräftigt es hier Bruder Brenham. Und auch das glauben wir von ganzem Herzen. Da mag jemand berechtigt fragen, wie soll's geschehen? Und die Antwort ist im Worte Gottes. Heiliger Geist wird über uns kommen und die Kraft des Höchsten wird uns überschatten. Und dann wird in Erfüllung gehen. An dem Tage seid ihr's nicht mehr, die da reden, sondern der Geist Gottes wird durch euch reden. Durch göttliche Inspiration werden wir aussprechen und sehen, dass es vor unseren Augen geschieht. Doch, Bruder Brenham hatte ja einige Fälle und wir durften das seinerzeit auch hier schon 2-3 Mal erleben, dass Gott reden kann, dass er offenbaren, dass er beauftragen kann und was in seinem Namen durch die Inspiration des Geistes ausgesprochen wird, das geschieht. Es muss geschehen, denn es ist das Wort des Herrn. Nur gebraucht Gott menschliche Lippen dazu. Aber so war es ja mit allen Propheten. So war es mit den Aposteln. Menschliche Lippen und trotzdem Gottes Wort. Weiter steht hier, oh, es sollte unsere Herzen erfreuen. Wir als Brautgemeinde sollten es anwenden. Versagt um keinen Preis. Versäumt es nicht, denn die Sonne ist im Begriff unterzugehen. Ruht weder Tag noch Nacht. Geht kein Risiko ein. Es wird euch mangeln, Kinder. Es wird nicht ausreichen. Ihr müsst das Zeichen haben. Ihr sagt, ich glaube ja. Ich glaube die Botschaft. Das ist in Ordnung. Das ist gut. Doch ihr müsst das Zeichen haben. Hört alle, die ihr hier versammelt seid, das Zeichen muss sichtbar werden, sonst ist all euer Glaube vergeblich. Ihr führt ein gutes Leben. Ihr hört auf das, was das Wort sagt. Ihr geht zur Gemeinde. Ihr versucht, rechtschaffen zu leben. Das alles ist gut. Doch das ist es noch nicht. Wir können alles haben und allem nachkommen, was wir selber zu tun vermögen. Treu sein in allem. Im Versammlungsgehen, im Lesen des Wortes, im Gebet, mit allem, was unser gläubiges Leben betreffen mag. Aber uns fehlt dann immer noch das eine, nämlich die lebendig machende Kraft, die verwandelnde Kraft, die Entrückungskraft, und die müssen wir haben. Deshalb steht ja geschrieben, wenn der Geist dessen, der Christus von den Toten aufgeweckt hat, in euren sterblichen Leibern wohnt, wird er eure sterblichen Leiber lebendig machen. Wie eindringlich sagt hier der Mann Gottes, geht kein Risiko ein, es wird euch mangeln. Wir kennen Matthäus 25 alle sehr gut. Eines Tages wird es Geschichte sein und vorbei sein. Die bereit waren, gingen ein, und die anderen, denen es an Öl mangelte, blieben zurück und klopften dann an die Tür und sprachen, lass uns ein. Und die Verbindung steht ja mit Bräutigam. Es heißt, und der Bräutigam kam, nicht der Menschensohn, sondern der Bräutigam, also in Verbindung mit der Heimholung der Braut. Siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, geht ihm entgegen. Und alle gingen ihm entgegen. Und plötzlich heißt es dann, die bereit waren, gingen ein. Und die anderen standen vor verschlossene Türen. Zu welcher Gruppe möchtest du gehören? Ernste Frage. Zu welcher Gruppe wollen wir uns zählen? Die Schrift ordnet uns da von selber ein. Ganz klar wird gesagt, es mangelte ihnen am Öl. Und jeder weiß, Öl ist ein Hinweis auf den Heiligen Geist. Dazu gehört Offenbarung, dazu gehört Salbung, alles, was vom Heiligen Geist kommt. Aber Öl ist immer ein Hinweis auf den Heiligen Geist, wenn es um biblische Bilder oder um Prophetie geht. Also merkt ihr sehr wohl, warum Bruder Brenhim solch einen Wert darauf gelegt hat, dass alle, die zum Glauben gekommen sind, wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dass Gottes geoffenbartes Wort in ihnen versiegelt wird, ja, dass das Werk Gottes in ihnen zum Abschluss gebracht wird. Wir philosophieren hier nicht über eine Botschaft Gottes. Wir haben begriffen, welche Zielsetzung mit dieser Botschaft verbunden ist, nämlich die Entrückung, das hinaufgenommen werden zum Herrn, um dann sein Angesicht zu schauen. Weiter heißt es hier, durch einen Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, der geheimnisvolle Leib Jesu Christi ist es. Nicht eine Gemeinde, nicht eine Denomination, in welche wir durch einen Geist hineingetauft wurden. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Es gibt nur eine Gemeinde, von der spricht der Herr, ich will bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Im Hebräerbrief wird diese Gemeinde als die Gemeinde der Erstgeborenen bezeichnet. Christus war der Erstgeborene unter vielen Brüdern, und wir sind jetzt die Erstgeborenen. Wir haben aus Gnaden das Erstgeburtsrecht bekommen. Israel hat es preisgegeben, wir haben es bekommen. Und wenn die Zeit kommt, wird dann Israel in seinem Bereich wieder hineingenommen werden. Weiter steht hier, lasst mich als sein Knecht euch heute sagen, es sei denn, das Zeichen ist an der Tür, sonst wird der geistliche Tod zuschlagen. Und alle Kirchen sind im Begriff, in den Weltkirchenrat zu gehen. Sie alle gehen zum Katholizismus zurück. Nur diejenigen, die wirklich wiedergeboren sind, werden nicht hineingehen. Amen. Wie viele Jahre ist das her? Sicher? Mir mag das eines Tages das Leben kosten. Aber das wäre schön. Ich habe das auch gesagt, wenn ich mein Zeugnis für den Herrn mit meinem Leben, mit der Hingabe meines Lebens beschließen dürfte, dann würde ich nur eingereiht werden in die Gruppe derer, die im Namen des Herrn gesprochen haben. Aber schaut es euch heute an, nicht nur in den Weltkirchenrat. Alles geht nach Rom zurück. Es gibt nur eine Gemeinde, die sich zurück nach Jerusalem orientiert. Zu dem Punkt, wo das Wort den Anfang genommen hat. Jerusalem. Es wird Belehrung ausgehen vom Berge Zion und das Wort des Herrn aus Jerusalem. Paulus zog nach Jerusalem nach 14 Jahren, um zu vergleichen, ob das, was er predigt, mit dem übereinstimmt, was die Apostel im Urchristentum verkündigt haben. Wer wagt es heute noch, offen auszusprechen, wo die Gefahr ist? Wer wagt es, offen zu sagen, was gesagt werden muss? Und auch das sollten wir vielleicht aussprechen. Die Leute sehen es nicht. Sie sind gegen das Licht angegangen und sind deshalb vom Licht geblendet worden. Das Licht kann zwei Wirkungen haben. Und zum größten Teil ist es der Fall. Wenn wir mit dem Lichte wandeln, dann wird uns der Weg erleuchtet, auf dem wir gehen. Und wir gehen dann von Klarheit zu Klarheit und von Wahrheit zu Wahrheit. Aber wenn wir gegen das Licht, das kann noch so hell sein. Und je heller es ist, umso schlimmer wird es uns blenden. Und dann sind wir verblendet und bleiben es, weil wir gegen das Licht angegangen sind. Und wir urteilen keinen Menschen. Noch ist Gnadenzeit, noch können alle zurückkehren zum Herrn, wenn sie sich nicht am Geiste Gottes versündigt haben. Aber nicht nur Kirchen und Freikirchen, auch berühmte Evangelisten haben sich nicht die Mühe gemacht, um nachzuforschen, was wirklich gepredigt wurde. Vom Hörensagen haben sie abgelehnt, vom Hörensagen ihr Urteil gesprochen. Und das geht nicht. Die Heilige Schrift sagt, wie kann man ein Urteil über jemanden sprechen, der noch nicht gehört wurde? Und Paulus hat gesagt, ich stelle den Antrag, dass ich vor Festus und auch vor Agrippa meine Verteidigungsrede halten kann. Lassen wir doch den Menschen zu Wort kommen. Und dann werden wir feststellen, dass er ja gar keine Irrlehre ist. Dann werden wir feststellen, dass wir selber irre gegangen sind und dass Gott einen Propheten sandte, um uns, die wir irre gingen, auf den geraden Weg zurückzubringen. Das ist so das Geheimnis, um das es heute geht. Aber wer will schon zurückstecken? Wer würde denn von den großen sogenannten Gottesmännern der Stunde zugeben, dass sie sich geirrt haben? Oh, das wäre eine Blamage vor dem ganzen Volk. Millionen müssen dann ja sozusagen einsehen, dass sie nicht vollkommene Erkenntnis hatten. Aber was werden die Millionen am Tage des Gerichtes tun? Sie werden anklagen. Sie werden anklagen, dass diese Männer die Wahrheit nicht erforscht und ergründet haben und sie nicht verkündigten. Und deshalb die Menschen an der Wahrheit vorbeigeführt und im Irrtum gehalten haben. Nein, wie wir vorhin sagten, wir sind dazu bestimmt, als die kleine Herde die Schmach Christi zu tragen und von Herzen zu glauben, wie die Schrift gesagt hat. Ganz gleich, was Menschen über uns sagen. Uns ist am Urteil Gottes gelegen. Was sagt der Herr von dir und von mir? Das ist die Frage und darauf kommt es an. Hier steht dann weiter, wir sehen es. Wir sehen dieselbe Feuersäule. Sogar die Wissenschaft hat die Aufnahme davon gemacht. Wir sehen, die Zeichen der Endzeit sind da. Wenn ihr mir nicht glaubt, glaubt doch den Zeichen, glaubt dem Wort. Denn sie sprechen von dem, was ich euch gesagt habe. Wenn ich euch nicht die Wahrheit sagen würde, so bliebe die Bestätigung aus. Gott wird nie eine Lüge bestätigen. Gott redet die Wahrheit. Diese Worte bestätigen und legen Zeugnis davon ab, dass ich euch die Wahrheit sage. Sie sind es, die von der Botschaft zeugen, die ich predige. Nicht nur deshalb, weil der Engel damals am Fluss am 11. Juni 1933 gesagt hat, deine Botschaft wird dem zweiten Kommen Christi vorausgehen, sondern die Werke selbst beweisen es. Und ich glaube es.
Amen.
Ich glaube es, so wahr Gott lebt und wir heute hier versammelt sind. Ich glaube, dass damals gegen 14 Uhr Nachmittag am 11. Juni 1933 am Ende der Spring Street, ich bin sie runtergegangen, stand in der Nähe der Brücke, die Bruder Brenham ja schon mit 7 Jahren sah, dass sie gebaut werden würde und hat die Leute gezählt, die mit einem Teil der Brücke abstürzen würden und dabei zu Tode kämen. Wie viele waren es? Kennt die Lebensgeschichte? Na, wie viel? 14. Ich glaube 14, ja. Das hat er mit 7 Jahren gesehen. Und wie viele Jahre später wurde sie gebaut? Ich glaube, 19 Jahre später wurde die Brücke gebaut. Und als es soweit war, fand genau das statt, was ihm gezeigt wurde. Ein Brückenteil ist abgebrochen und fiel runter. Und genau die 14 Leute, wie er sie zählte, sind umgekommen. Mit 7 Jahren hat er das Gesicht. Er hat seit Kindesbeinen an, solange er sich zurückerinnern kann, Visionen gesehen. Ein wahrer Prophet Gottes, ein Mann von Gott gesandt, mit einer Botschaft, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen soll. Ich hoffe, dass Gott uns Gnade finden lässt vor seinem Angesicht, dass wir Träger dieser göttlichen Botschaft sein dürfen und sie in alle Welt bringen vor dem zweiten Kommen Christi. Weiter steht hier, wenn ihr nicht glauben könnt, dass der Engel die Wahrheit gesagt hat, so glaubet den Werken. Denn die Bibel sagt, dass diese Dinge in der Endzeit geschehen werden. Sie sind es, die Zeugnis ablegen. Sie sind es, die lauter sprechen als meine Worte oder sonst etwas. Es ist sein Wort, das Zeugnis von dieser Stunde ablegt.
Amen.
Welch eine wunderbare Sache. Vielleicht für unsere geliebten Geschwister, die neu hinzukommen. Schaut, was Gott in der Vergangenheit getan hat, um zu wissen, was er gegenwärtig tat. Zu Daniel kam ein Engel. Sein Name war Gabriel und sprach zu ihm. Zu Johannes auf der Insel Patmos kam ein Engel und tat ihm kund durch Zeichen und so weiter, was in Zukunft geschehen würde. Zu Zacharias kam ein Engel, als er auf der rechten Seite neben dem Brandopferaltar stand. Zu Maria kam der Engel. Zu den Hirten kamen sogar alle himmlischen Heerscharen mit. Und der Engel rief mit lauter Stimme, euch ist heute Christus geboren, welcher ist der Herr in der Stadt Davids. Warum steht in Hebräer 1 geschrieben, Gott macht seine Boten zur Feuerflamme oder seine Engel zur Feuerflamme und seine Boten zu binden oder umgekehrt. In jedem Fall, beides steht geschrieben. Gott hat seine Engel im Himmel, seine Boten auf Erden. Und wenn er etwas sagen möchte, wird er keinen danach fragen. Er wird souverän handeln in alle Zukunft, wie er es bis jetzt auch getan hat.
Amen.
Dann gibt's nur eins. Wohl dem Menschen, wer sich nicht an ihm ärgert. Von unserem Herrn heißt es in Matthäus 3, in der Versuchungsgeschichte oder 4, gleich am Anfang, als die Versuchung vorüber war, kamen Engel und leisteten ihm Dienste. Der Himmel ist nicht so sehr weit entfernt. Der Engel des Herrn lagert sich um die, die Gott fürchten. Gott ist gegenwärtig in den Versammlungen der Heiligen. Und es wird höchste Zeit, dass echte, wahre, übernatürliche Dinge in der Gemeinde des lebendigen Gottes geschehen. Wir brauchen sie und wir glauben, dass der Herr derselbe ist und bleibt in Ewigkeit. Noch ganz schnell, wir kommen ja gleich zum Schluss. Ich habe gehört, es bleibt heute länger hell. Ich lese jetzt nochmal. Ihr solltet einander lieben. Die Gläubigen sollten sich von der Welt absondern. Nehmt es nicht länger so leicht, ihr Menschen, die ihr die Tonbänder hören werdet. Ihr Männer und Frauen, höret her. Wenn ihr mir je geglaubt habt, so glaubt mir jetzt. Es ist höchste Zeit, mit dem Streit untereinander aufzuhören. Glaubt der Botschaft der Bibel. Glaubt Jesus Christus. Liebt, ehrt und achtet euch untereinander. Amen. Einer achte den anderen höher als sich selber. Redet Gutes voneinander. Es muss doch einmal zu dieser ungetrübten, innigen Verbindung und Gemeinschaft mit Gott und unter den Gläubigen kommen. An die Galater schreibt Paulus, wenn ihr euch beißt und fresst, dann seht zu, dass ihr einander nicht verschlinget. Aber was hat er da gesagt? Wer hat euch bezaubert? Ihr habt einen so schönen Anlauf genommen. Wer hat euch aufgehalten? Möge jeder Zauberbann gebrochen sein, jedes Anrecht Satans gelöst sein, dass Gott allein volles Anrecht an uns bekäme und behielt, dass alles durcheinander vorüber wäre, alle Missverständnisse ihr Ende finden, alle Verleumdungen verstummen und unsere Zunge, unser Leben, unser ganzes Dasein geheiligt werde für Gott und in seinen Dienst gestellt werde. Was meint ihr, was dann geschieht? Doch, es bedarf der richtigen Atmosphäre. Und dazu müssen wir alle unseren Beitrag leisten. Wir müssen einfach begreifen, dass unsere Zunge beschnitten zu sein hat. Wir müssen begreifen, dass unsere Worte sehr schwere Folgen haben können. Und wir müssen wissen, dass wir dazu bestimmt sind, die großen Taten Gottes zu verkündigen und Schaden von der Gemeinde abzuwenden. Wenn selbstzerstörerische Geister wirksam sind, dann weiß man, ohne lange um Unterscheidung zu bitten, dass es nicht von Gott sein kann. Der Geist Gottes wird immer tröstend, heilend, ermutigend, aufbauend, nie niederreißend und zerstörend sein. Der Herr baut, der Teufel möchte zerstören. Aber der Herr ist dann auch gekommen, um die Werke Satans zu zerstören und das Werk Gottes aufzurichten. Wir lesen weiter, beachtet, sie kamen nicht nur zusammen, um über die Botschaft zu sprechen. Sie kamen zusammen, um das Blut im Glauben anzuwenden und den Beweis zu erbringen. Wieder zurückgehend zu dem Alten Testament. Jetzt noch ganz kurz hier zwei, drei Abschnitte. Er veranschaulicht seine Kraft. Johannes 14, 12 sagt, wer an mich glaubt, wird die Werke tun, die ich getan habe. Neues Testament, neuer Bund, neues Leben. Es zeigt, dass Jesus jeden Anspruch erfüllt hat, den Gott forderte, und uns zu wahren Söhnen und Töchtern Gottes gemacht hat. Unter dem Blut ist keine Verdammnis mehr. In Römer 8, 1 steht, so ist nun nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christus Jesus sind. Amen. Hier werden nicht diejenigen angesprochen, die an ihn glauben, sondern die in Christus Jesus sind. Nun, ihr wisst ja, nicht nur an ihn glauben, sondern er in uns und wir in ihm, sein Wort in uns, wir in seinen Worte. Es muss zu einer Vereinigung mit Christus kommen. Nicht auf Abstand, an ihn glaubend, sondern er in uns Wohnung nehmend. Weiter steht hier, hier werden nicht diejenigen angesprochen, die nur an ihn glauben, sondern die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Jesus sagte, meine Worte sind Geist und Leben. Oh, könnte ich diesen Text jetzt nehmen und noch zwei weitere Stunden sprechen. Keine Verurteilung mehr. Frei von der Sünde. Los von den Sorgen dieser Welt. Keine Verurteilung für diejenigen, die durch den Geist zu einem Leibe getauft worden sind. Halleluja! Amen. Keine Verurteilung mehr. Das haben wir auch schon erwähnt, was Paulus in Römer 8 schreibt. Wer will die Auserwählten anklagen? Wer will sie verurteilen? Wer will sie verdammen? Christus ist hier, der sie gerecht gesprochen hat. Göttliche Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus Christus. Und da braucht nicht mehr nachgeholfen zu werden. Da bleibt nur noch der Lob und der Dank übrig, den wir unserem Herrn darzubringen haben. Darin hat das Blut des Lammes die Wirkung vollbracht. Der Gott des Himmels hat euch angenommen. Sein Leben ist in euch. Ihr seid Söhne und Töchter Gottes. Es wäre schön, wenn wir alle zu solchen Aussprüchen Amen sagen würden. Es wird uns innerlich frei machen. Und wir tun es ja nicht nur, weil wir es tun. Wir tun es aus Überzeugung, von Herzen. Wir stimmen dem zu. Wir sagen Ja zu dem, was Gott gesagt und getan hat. Und deshalb sagen wir Amen. Das bedeutet, so ist es, so sei es. Und weil es so ist, deshalb ist es so. Ich lese weiter. Doch seht, er war nicht nur Mensch, sondern der Gottmensch. So sind auch die Gläubigen jetzt nicht nur Menschen, sondern Söhne und Töchter Gottes. Ihr habt sein Leben, das in ihm war und zurückkam, empfangen. Es hat euch verwandelt, von einem Sünder zu einem Wiedergeborenen gemacht. Es hat euch aus den Gemeinden und Denominationen herausgenommen und zu einem mit Heiligem Geist erfüllten Christen gemacht. Das Leben Gottes strömt jetzt aus euch wie Funken von einem Amboss, während ihr voller Tugendkraft, Liebe, Sanftmut wandelt und der Heilige Geist durch euch wirkt und redet. Was sollen wir darüber sagen? Jetzt könnten wir wohl sagen, Herr, lass es so werden. Manchmal ist es schon so, wie wir es lesen, und manchmal soll es und wird es noch werden. Aber beide Male haben wir eine positive Einstellung dazu, weil wir Gott glauben. Wir lassen den Unglauben nicht mehr zu Wort kommen. Denn Paulus sagt, ich glaube, darum rede ich. Und weil wir die göttliche Botschaft glauben, darum reden wir auch freimütig darüber. Noch schnell ein paar Zeilen. Nun seht, das Wort gibt uns die Gewissheit der Verheißung. Ich habe verschiedene Schriftstellen notiert. Ich könnte den ganzen Tag darüber predigen. Das Wort gibt uns die Gewissheit der Verheißung. Das Wort ist die Verheißung. Und das Wort ist Gott. Und das Wort ist unter uns. Wir werden ein Teil des Wortes. Und das Wort nimmt in uns Gestalt an. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, das Ganze wird zu einer großen Familie. Es gibt uns die Gewissheit. Weshalb? Es ist ja ein Teil von uns. Welch ein gewaltiger Text. Darin ist die Gewissheit der Verheißung. Haben wir das alles mitgehört und aufgenommen? Glauben wir es von ganzem Herzen? Hier braucht man keinen Nachdruck zu verleihen, um die Stimme kräftig zu erheben. Hier hat Gott durch sein Wort so kräftig mit uns gesprochen. Und wir glauben, dass die Kraft Gottes im Worte Gottes ist, um auszurichten an denen, die glauben, was darin geschrieben steht und verheißen wurde. Glaubt ihr das alle? Amen. Dass Gott über seinem Worte wacht und es erfüllt, dann lese ich euch auch noch den letzten Abschnitt hier. Das Zeichen ist der Beweis, dass ihr erkauft und angenommen worden seid. Hier geht es darum, zu glauben und anzunehmen. Völliger Gehorsam zu dem Wort Gottes berechtigt euch für das Zeichen. Ganzer Gehorsam, nicht nur ein Teil, etwa so weit, wie eure Denominationen gehen, sondern alles einbegriffen. Völliger Gehorsam dem Worte Gottes gegenüber, welches Christus ist und euch in Christus hineinbringt. Möge der allmächtige Gott all diese Worte an uns segnen. Möge er Glauben in uns bewirken, uns Mut verleihen, dass wir im Glauben auf den Siegesboden treten und wissen, was Gott verheißen hat, ist uns bereits geschenkt worden. Es gehört uns. Da können die Mauern Jerichos noch stehen. Wir haben die Verheißung für das verheißene Land. Und wir selber haben das Wort der Verheißung gehört und geglaubt und den Geist der Verheißung aufgenommen. Ich bitte euch, sehen wir da nicht die Zusammenhänge? Galater 4, 28, wie Isaak der Sohn der Verheißung war, so seid auch ihr, liebe Brüder, Kinder der Verheißung. Gelobt sei der Name des Herrn. Er, dem die Verheißung galt, erbte alles, was Abraham hatte. Die anderen wurden mit Gaben beschenkt und aus dem Hause geschickt. Isaak wurde der Erbe von allem. Und so schließen wir dieses Wochenende, das mir persönlich kostbar bleiben wird, für eine bestimmt lange Zeit. Kostbare Worte Gottes haben wir gehört. Wir glauben sie von ganzem Herzen. Wir werden am Schluss sehen, dass Gott die Worte der Verheißung, die er gegeben hat, zur rechten Zeit erfüllt. Was wir brauchen, ist das, was in Jakobus 5 steht. Werte Brüder, achtet darauf, dass ihr euch in Geduld fasset wie der Landwirt, bis der Acker den Früh- und Spätregen empfangen hat. Wir haben uns zu gedulden, bis die Stunde Gottes schlägt. Wir sind hier, und wenn Gott etwas tun möchte, stehen wir zu seiner Verfügung. Er gebe uns ein Herz, das ungeteilt an ihm hängt, ein gehorsames, ein demütiges, ein mit Liebe erfülltes Herz. Er schenke uns Gehorsam und Glauben, um ihm dienen und folgen zu können. Er tue an uns nach seinem Wort. Gelobt sei sein Name. Amen. Amen. Ich lese jetzt die Worte aus Markus Kapitel 11 und bitte darum, dass wir sie gläubig in unsere Herzen hineinlassen und darin aufnehmen. Markus Kapitel 11 von 22. Jesus gab ihnen zur Antwort: Habt Glauben an Gott. Nicht an dich, an mich, nicht an einen Propheten, sondern habt Glauben an Gott. Amen. Amen. Glauben an Gott, an den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, an den Allmächtigen. Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu dem Berge dort sagt: Hebe dich empor und stürze dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er ausspricht, in Erfüllung geht, dem soll es auch erfüllt werden. Amen. Nicht was der Prediger ausspricht, dann hast du immer noch keinen Glauben. Aber in dem Moment, wo es der Betreffende selbst über die Lippen bringt, hat er volle Verantwortung dafür übernommen. Und er weiß, was er tut. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Gott ist allmächtig. Gott hat noch keinen enttäuscht. Er hat noch keinen im Stich gelassen. Als Petrus damals sagte: Herr, auf dein Wort hin. Er tat's. Er wurde nicht zuschanden. Wir können nicht zuschanden werden. Wir wollen jetzt gemeinsam beten. Und während dem Gebet wird der Glaube steigen. Und wenn der Glaube den Stand erreicht hat, dass ihr die Gewissheit bekommt, aussprechen zu können, worum ihr bittet, spricht es aus. Bekennt mit den Lippen, was ihr mit eurem Herzen glaubt. Und es wird euch werden. Es muss ausgesprochen werden. Mit dem Moment kann Satan euch nicht mehr anfechten. Dann habt ihr gesiegt. Dann ist das Wort euer Zeugnis geworden. Sie haben ihn, den Satan, überwunden durch das Wort ihres Zeugnisses und durch das Blut des Lammes. Wir stehen unter dem Blute. Das Wort Gottes ist unser Zeugnis und der Geist selber legt Zeugnis davon ab, dass sich das Wort erfüllt. Lasst uns jetzt so im Glauben einige Momente zusammen beten. Wir erheben gemeinsam unsere Stimmen. Möge es auch in etwa gleichmäßig laut sein, nicht zu laut, nicht zu leise. Einfach unsere Herzen, unseren Mund öffnen, in Anbetung, in gemeinsamer, harmonischen Anbetung, im Geist und in der Wahrheit. Halleluja! Preis sei Gott! Herr, wir danken dir, wir beten dich an, wir erheben deinen heiligen Namen. Halleluja! Herr, du hast mit uns geredet. Du hast dich uns geoffenbart. Wir danken dir dafür. Dein Wort, deinen Namen, die Geheimnisse hast du uns kundgetan. geliebter Heiland, wir danken dir, wir preisen dich, wir beten dich an. Du hast all die Hände gesehen, die Gebetsanliegen kennst du, die Nöte, die Leiden, die Schwierigkeiten. Herr, größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Herr, du bist unsere Hilfe, in Nöten wohlbewährt. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg in unserer Mitte, in unserem Leben. Herr, offenbare dich jetzt. Schenke Glauben, auszusprechen, worum wir gebeten haben. Komm mit deiner Heiligkeit, mit deiner Kraft, mit der Salbung deines Heiligen Geistes in unserer Mitte. Halleluja! Deine Salbung ist über uns. Dein Geist waltet in unserer Mitte. Halleluja! Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja! Halleluja! Preis sei Gott! Preis sei Gott! Herr, schenk Freude, schenk Frieden, schenk Gewissheit, Glaubensmut! Halleluja! Schenk Heiligen Geist, göttliches Feuer, Liebe, Friede, Freude, Friede im Heiligen Geist. Halleluja! Halleluja! O Gott! O Gott! Mein Jesus! Ehre sei Gott! In der Höhe und Friede auf Erden! Auf den Menschen seines Wohlgefallens! Mein Gott! Du hast Menschen, auf denen dein Wohlgefallen ruht. Halleluja! Halleluja! Preis sei Gott! Preis sei Gott! Preis sei Gott! Halleluja! 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 Herr, allmächtiger Gott, aufgrund der Autorität deines Wortes, aufgrund der Kraft des Namens Jesu Christi von Nazareth, haben wir uns hier vereint vor deinem Angesicht, um dein Wort als bestätigte Realität zu erleben. Herr, wir danken dir dafür. Satan, weiche! Du hast dein Anrecht verloren. Im Namen Jesu Christi ist jeder Bann gebrochen. Die Gebundenen sind frei. Die Kranken geheilt. Die Verlorenen gerettet. Denn der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf uns. Halleluja! Halleluja! Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung dem Lamm. Halleluja! Halleluja! Preis sei Gott! Preis sei Gott! Preis sei Gott!